Tachles Podcast.
Richard Schneider, wir befinden uns am 185. Tag im Gaza-Krieg. Es gibt viel diplomatische Ränkeleien, es gibt viel Drohungen, es gibt viele Ankündigungen von allen Seiten nach der befürchteten Eskalation von letzter Woche nach einem Angriff der Israelis auf eine iranische Botschaft in Syrien. Ist ein Rückschlag erwartet worden? Wo stehen wir denn heute?
Tja, das ist die gute Frage, wo wir eigentlich stehen. Das weiß niemand so ganz genau. Also zunächst einmal, die Bedrohung aus dem Iran ist nicht vom Tisch. Der CIA hat gesagt, dass man erwartet, dass es einen möglichen Angriff gibt zwischen jetzt vergangenen Samstag und dem Ende von Ramadan. Das ist jetzt Mitte, Ende der Woche. Ob das tatsächlich kommen wird, ist unklar. Es ist auch unklar, wo ein solcher Angriff stattfinden wird, ob die Iraner Israel direkt angreifen oder möglicherweise eine israelische Botschaft. Es ist unklar, wenn ein Angriff kommt, ob er aus dem Iran direkt kommt oder möglicherweise doch nur, in Anführungszeichen, nur aus dem Irak, Syrien oder Libanon. Also all das sind offene Fragen. Was aber ganz klar ist, und das wird auch von den Israelis gesagt, ist, dass die israelische Armee alle Vorbereitungen getroffen hat, nicht nur um einen möglichen Angriff des Iran, gleich wie er aussehen mag, etwas entgegenzusetzen und reagieren zu können, sondern dass man sich auch auf einen möglichen Angriffskrieg im Norden des Landes vorbereitet hat, dass man jederzeit die Reservisten einberufen kann, und das deutet darauf hin, dass möglicherweise Israel selbst ein Interesse hat, einen Krieg, einen größeren Krieg gegen die Hisbollah möglicherweise zu führen, um die 80.000 Israelis, die aus den Orten an der Grenze zum Libanon ins Landesinnere gebracht wurde, vor einem Monat wieder zurückzubringen.
Kann Israel so einen Krieg im Norden jetzt stemmen? Nach 6 Monaten Krieg in Gaza, nach den angekündigten Zielen, die noch nicht erreicht wurden, wie ist es denn um Israels Armee bestellt für einen Nordkrieg?
Ich glaube, die Armee selber wäre durchaus in der Lage, diesen Krieg zu führen. Die Möglichkeiten, die diese Armee hat, sind noch lange nicht erschöpft. Auch wenn der Krieg jetzt schon in Gaza 6 Monate dauert, so ist er von seinen technologischen, militärischen, waffentechnischen Mitteln ja begrenzt. Es werden ja viele Dinge überhaupt nicht eingesetzt, die man für einen Krieg gegen die Hisbollah einsetzen müsste. Also sei es nur, dass die ganzen Kampfjets und ich weiß nicht was, auch F-35-Bomber und vieles andere da in Einsatz kämen. Also das ist mal das eine. Das viel größere Problem, die viel größere Frage ist, kann das Land selber einen Krieg mit der Hisbollah überhaupt aushalten? Es ist ziemlich klar, das weiß man schon seit Jahren, dass bei einem möglichen totalen Krieg mit der Hisbollah ein großer Teil Israels unter massivsten Raketenbeschuss käme. Nicht nur Raketen, sondern vieles andere mehr. Und Raketen, die sehr, sehr viel mehr können, eine sehr viel größere Sprengkraft, Explosionskraft haben als die Raketen der Hamas. Dass eben auch man damit rechnen muss, dass mindestens ein Drittel des Landes möglicherweise in seiner Infrastruktur zumindest teilweise lahmgelegt wird. Und sogar, dass man damit rechnen muss, das sagen die Militärs, dass es auf israelischer Seite vielleicht 50.000, vielleicht sogar 100.000 getötete Zivilisten gibt. Also das sind die Szenarien, die man sich vorstellen muss im schlimmsten Fall. Und das ist die viel größere Frage, ob Israel das verkraften würde.
Alle sagen, Israel, Iran, Libanon haben kein Interesse an einem großen Krieg, für den Moment. Sie haben es vorhin auch kurz erwähnt, aber das wäre ja dann der große Krieg.
Das wäre der große Krieg, und ob sie wirklich alle kein Interesse haben an einem großen Krieg, auch das muss man sich fragen. Auf der israelischen Seite gibt es mindestens 2 Überlegungen und 2 Argumente, die quasi dafür sprechen, einen größeren Krieg zu führen gegen die Hisbollah. Das eine ist in der Tat, dass man sagt, wir haben jetzt hier ein Problem, das ja schon seit vielen, vielen Jahren an unserer Nordgrenze schwelt. Irgendwann kommt es sowieso zu diesem Krieg. Warum nicht jetzt? Wir sind sozusagen eh schon im Kriegsmodus, und jedes Jahr, dass wir länger warten, wird die Gegenseite immer noch besser ausgerüstet sein. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass vor allem die Kritiker von Premier Netanyahu sagen, er hat ein großes Interesse an einer Verlängerung des Krieges, weil solange der Krieg läuft, das ist seine Überlegung, so wird gesagt, bleibt er an der Macht. Das heißt, wenn er den Krieg jetzt beenden würde, würde natürlich innenpolitisch sehr schnell der Widerstand gegen ihn wachsen und dann möglicherweise doch genau das eintreten, was er ja unbedingt vermeiden will, nämlich Neuwahlen.
Am Montag kam die Ankündigung, dass Israel die Armee zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen. Wie muss man das verstehen? Ist das Vorbereitung auf eine größere Offensive oder ist das der Rückzug unter dem Druck der diplomatischen Verhandlungen, des Drucks der USA oder anderem?
Man hat jetzt noch mehr Militär rausgezogen aus Gaza, aus Südgaza. Das ist eine ganz ähnliche Situation wie nach den Kämpfen im Nordgaza, wo man dann auch große Teile der Armee rausgeholt hat. Man hat jetzt noch eine Brigade in Gaza, die den Norden und den Süden dieses Küstenstreifens teilt. Warum wird das gemacht? Da gibt es verschiedene Theorien und Überlegungen. Das eine ist ganz einfach, dass man den Soldaten Ruhe gibt, damit sie sich erholen können, für dann möglicherweise eben doch einen Angriff auf Rafah, vielleicht aber auch für einen Einsatz im Norden. Das ist die eine Überlegung. Der zweite Gedanke ist natürlich auch, dass das eventuell jetzt auf Druck der Amerikaner geschehen ist. Und der dritte Punkt ist, dass möglicherweise tatsächlich, da wären wir wieder ähnlich wie beim ersten Punkt, Netanyahu die Kräfte konzentrieren will, die Armee die Kräfte konzentrieren will und sagt, okay, wir müssen uns jetzt fokussieren auf den Norden. In Gaza können wir im Moment gar nicht so viel machen, nicht mehr so viel machen. Also da gibt es sehr, sehr viele Spekulationen. Was der genaue Grund ist, wissen wir nicht. Wir hören von unterschiedlichen Politikern unterschiedliche Aussagen.
Das ist genau die Frage, wer führt diesen Krieg in der Regierung, in der Notstandsregierung oder auch beim Militär und wer trifft die letztgültigen Entscheidungen für die großen Entscheidungen in diesem fortgehenden Krieg?
Naja, die großen Entscheidungen, die letztendlichen Entscheidungen trifft natürlich der Premier. Wenn der Premier sagt, wir greifen jetzt den Norden an, wird der Norden angegriffen. Wenn er sagt, wir greifen Rafah an, wird Rafah angegriffen. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, wer beeinflusst den Premier? Und was beeinflusst den Premier? Also wir haben da auch, zumindest was Rafah betrifft, haben wir zwei sehr interessante Entwicklungen. Es gab am heutigen Montag einen Tweet von dem nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, dem rechtsextremen Sicherheitsminister, der sehr klar gesagt hat, wenn Netanyahu die Absicht hat, diesen Krieg nicht mehr weiterzuführen und Rafah nicht anzugreifen, dann wird er nicht länger mehr ein Mandat haben, als Premier weiter agieren zu können. Im Klartext heißt das, dass die Rechtsextremen aus der Regierung aussteigen und dann hätte Netanyahu keine Mehrheit mehr und das wäre das Ende seiner Amtszeit, das wäre das Aus für Netanyahu. Das ist also eine ganz klare Drohung, eine ganz klare Ansage. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Netanyahu in den letzten Tagen relativ wenig über diesen totalen Sieg und diesen Endsieg sprechen haben hören. Also er hat zwar auch vor 2-3 Tagen mal kurz gesagt, wir sind irgendwie ganz kurz vor dem totalen Sieg. Das ist natürlich völliger Unfug, aber wir haben stattdessen immer mehr gehört, dass er sagt, ja, vielleicht kommt jetzt doch was mit den Geiseln zustande, bei den Verhandlungen und so weiter und so weiter. Warum macht er das? Weil die Umfragen zeigen, dass er wirklich immer weiter ins Bodenlose stürzt und das vor allem auch durch die wachsenden Proteste gegen ihn, weil auch die Familien der Geiseln und die Familien der Überlebenden dieser Katastrophe vom 7. Oktober sich jetzt mit denjenigen verbunden haben, die sowieso die ganze Zeit protestieren und wollen, dass Netanyahu aus dem Amt gejagt wird und dass es Neuwahlen gibt, dass also die Stimmung kippt, dass die Forderung nach der Befreiung der Geiseln lauter und immer aggressiver wird und Netanyahu sich möglicherweise überlegt, das jetzt in den Vordergrund zu stellen, um vielleicht wieder ein paar Prozentpunkte bei den Umfragen wieder gut zu machen.
In den letzten Stunden und Tagen hat man solche Nachrichten immer wieder gehört. Man stünde kurz vor einem möglichen Deal. Man gibt sich auch ein wenig demütiger, je nachdem, wenn man zuhört. Allerdings muss man sagen, dass die Geiselfamilien und viele, die protestieren heute, schon seit Monaten protestieren. Ist es wirklich so, dass Israel aufgrund dieser innenpolitischen Situation nachgebend wirkt oder ist einfach der Druck auch der Amerikaner größer geworden?
Also natürlich ist auch der Druck der Amerikaner größer geworden. Aber wir müssen auch sehr skeptisch sein mit all diesen Aussagen, dass man jetzt vielleicht doch ein Übereinkommen hat, dass man jetzt doch irgendwie eine Möglichkeit findet, einen Deal auszuhandeln. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel auch gesagt, um quasi politische Nebelkerzen zu zünden. Es ist auch sicher psychologische Taktik, was die einen sagen, was die anderen sagen. Also ich bin da relativ pragmatisch und auch aus der Erfahrung mit solchen Verhandlungen und solchen Situationen als langjähriger Korrespondent und Beobachter, denke ich mir immer, wie auch die Amerikaner da sagen, as long as there is no deal, there is no deal. Also bevor nicht alles verhandelt ist und bevor nicht alles vereinbart ist, gibt es keinen Deal. Also insofern, bevor man nicht von beiden Seiten hört, wir haben uns geeinigt, müssen wir sowieso nicht glauben, was uns gerade erzählt wird.
Der Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat in einem Tweet heute massiv Druck auf Netanyahu gemacht und, wie Sie es angetönt haben, vorhin gesagt, er wird kein Mandat mehr haben, weiter Regierungschef zu sein und zu amtieren, wenn er Konzessionen macht im Süden in Gaza. Das ist doch eine innenpolitische Situation, die eigentlich dazu führt, dass wir eine Einheit oder eine Annäherung an die Protestbewegung überhaupt gar nicht mehr sehen werden in den nächsten Wochen.
Das weiß ich nicht. Wenn es Netanyahu tatsächlich gelingen sollte, mit der Hamas eine Form von Deal zu bekommen, wenn tatsächlich auf dem Tisch liegt, dass mindestens 40 Geiseln freigelassen werden, wofür auch immer, und dann die Rechtsextremen im Kabinett sagen würden, das akzeptieren wir nicht, ich glaube, dann gibt es auf den Straßen von Israel eine Form von Demonstration, wie wir sie noch gar nicht gesehen haben. Ich glaube, dass wenn eine solche Lösung tatsächlich auf dem Tisch liegt, wirklich auf dem Tisch liegt, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass auch ein Itamar Ben-Gvir oder ein Bezalel Smotrich es wagen würden, sich dem zu widersetzen. Und gut, sie würden dann vielleicht Netanyahu stürzen, das ist klar. Aber Netanyahu würde trotzdem eine Mehrheit bekommen in der Knesset, um dann das umzusetzen. Weil erinnern wir uns daran, Oppositionsführer Yair Lapid hat ja schon vor Wochen gesagt, schmeißt die Rechtsextremisten raus. Ich gehe für jede Lösung zur Befreiung der Geiseln mit dieser Regierung in eine Koalition, damit wir eine Mehrheit haben, um die Geiseln zurückzubekommen. Und das würde er sicher jetzt auch tun. Und dann würden unter Umständen die Rechtsextremisten, wenn das dann der Fall wäre, ganz schlecht dastehen. Und Netanyahu könnte sagen, seht ihr, ich habe alles getan, weil mir die Menschen so wichtig sind. Und er hofft natürlich mit sowas in einem Wahlkampf, der dann irgendwann käme, auch wieder zu punkten.
Zum Schluss noch die Frage nach der Situation im Gazastreifen selbst.
Naja, die humanitäre Lage ist eine Vollkatastrophe. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Und die Tatsache, dass die Israelis auf dem nun wirklich massivsten Druck des US-Präsidenten im Grunde genommen aufgrund eines Ultimatums, das Joe Biden Netanyahu gestellt hat, dass die so plötzlich in der Lage waren, keine 24 Stunden später plötzlich Grenzen aufzumachen, um noch mehr Hilfsgüter reinzulassen, zeigt zweierlei. Erstens einmal, wie Israel letztendlich doch von den Amerikanern völlig abhängig ist, aber zeigt natürlich leider eben auch, dass vieles von dem, was möglich gewesen wäre, um den Menschen zu helfen, tatsächlich nicht getan wurde. Das ist natürlich nicht nur ein Armutszeugnis für Israel, sondern das ist auch eine politische und diplomatische Katastrophe. Denn dazu kommt ja noch etwas. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich im Augenblick zumindest immer weiter abzeichnet. Heute, am heutigen Tag, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, hat Israel diesen Krieg verloren. Die Hamas ist nicht vernichtet, nicht einmal militärisch wirklich vernichtet. Die Geiseln sind nicht frei. Man hat Yahya Sinwar und Mohammed Deif, die beiden Führer der Hamas in Gaza, nicht erwischt. Und die Reputation Israels weltweit ist am Ende. Also größer kann eine Niederlage nicht ausschauen. Das ist der Stand heute. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Aber aus der jetzigen Sicht ist Israel in einer wirklich katastrophalen Lage, 6 Monate nach diesem entsetzlichen Massaker, wo ja zunächst einmal die Welt auf der Seite Israels stand.
Wie muss man deuten, dass in den letzten Tagen immer wieder hohe ehemalige israelische Militär in ausführlichen Interviews eigentlich Einblicke geben in die Situation der israelischen Regierung und Armee? Ist das Opposition? Ist das wieder oder sind da offene Rechnungen, die beglichen werden? Oder wie muss man das deuten? Weil man kann sich ja von außen schwer vorstellen, dass Leute in so hoher Verantwortung solchen Interviews einfach geben können.
Das haben wir ja schon immer wieder in der letzten Zeit erlebt. Ich glaube, dass dem Militärs und vor allem vielen ehemaligen Generälen und auch Geheimdienstlern mit ihrer Erfahrung sehr klar und sehr deutlich ist, dass dieser Krieg, so wie er geführt ist, nicht zu einem guten Ende führt. Und das sehen wir ja gerade. Und dass die Kritik natürlich jetzt von außen auch immer lauter wird, dass diese beschwörte Einheit der Nation, die sich jetzt hinter der Fahne sozusagen versammeln muss, um diesen Krieg zu gewinnen, dass das einfach bröckelt, weil man sieht, dass es nicht zu nichts führt. Es führt zu nichts. Wir haben ja auch nach wie vor die Situation, dass die Israelis aus dem Norden, aber auch aus dem Süden nicht zurück nach Hause können. Wir haben zwar eine relativ geringe Zahl an israelischen Soldaten, die getötet wurde, aber worüber niemand redet, ist über die extrem hohe Zahl der Verletzten und Schwerverletzten. Die Krankenhäuser sind überfüllt in Israel mit schwerverletzten Soldaten. Wir sehen, dass strategisch nichts erreicht ist. Und warum ist strategisch nichts erreicht? Und das ist, wo Generäle und Ex-Generäle und Geheimdienstler so unglaublich wütend sind auf Netanyahu. Man kann keinen Krieg führen ohne ein echtes Kriegsziel, was am Tag danach passieren soll. Und Netanyahu verweigert ja konsequent eine Aussage, was am Tag nach diesem Krieg geschehen soll. Er spricht zwar dauernd vom totalen Sieg gegen die Hamas, ohne dass das wirklich definiert ist, was das ist, aber was am Tag danach geschehen soll, weiß man nicht. Und das zeigt beispielsweise auch jetzt schon, wohin das führt. Beispielsweise, als man die Truppen aus Nordgaza erstmal zurückgezogen hat, schwupps, war die Hamas plötzlich wieder da. Also musste man wieder mit kleineren Kommandos reingehen und sie bekämpfen. Genau das Gleiche wird jetzt im Süden von Gaza passieren, nachdem jetzt da wieder die Truppen abgezogen wurden. Das heißt, man muss plötzlich in eine Art von Polizeifunktion treten als Armee. Aber das kann niemals die Aufgabe einer Armee sein. Aber man hat ja das Vakuum nicht gefüllt. Man hat nicht das Vakuum gefüllt, dass dieser Krieg dort hinterlassen hat, weil der Premier das nicht will, weil der Premier keine Aussage machen will. Und das sehen immer mehr Menschen als eine Katastrophe an, Menschen, die auch von strategischen Dingen wirklich was verstehen. Und insofern ist das auch die wachsende Kritik gegenüber Netanyahu.
Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.